Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. Liebe diese Menschen trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen beschuldigen, dabei selbstsüchtige Hintergedanken zu haben. Tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du heute getan hast, wird morgen schon vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur den Gewinnern. Kämpfe trotzdem für ein paar von den Verlierern. Woran du Jahre gebaut hast, das mag über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem weiter. Die Menschen brauchen wirklich Hilfe, doch es kann sein, dass sie dich angreifen, wenn du ihnen hilfst. Hilf diesen Menschen trotzdem. Gib der Welt das Beste, was du hast, und du wirst zum Dank dafür einen Tritt erhalten. Gib der Welt trotzdem das Beste. Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Sowieso war es nie eine Angelegenheit zwischen dir und den anderen. Mutter Teresa. Dieses Zitat von Mutter Teresa fordert mich persönlich immer wieder aufs Neue heraus. Aber Gott sei Dank muss ich diese Hürde nicht alleine meistern, sondern Gott steht mir mit seiner Gnade zur Seite. Diese Gnade möchte ich heute anhand von Titus 2, 11 bis 15 aufzeigen. Der Titusbrief ist geschrieben vom Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Titus, der auf Kreta Gemeindeaufbauarbeit betreibt. Titus war trotz seiner Jugend ein wichtiger Paulus-Begleiter und hatte ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Befähigung und Vertrauen von Paulus. Der Brief ist eine Erinnerung an Titus, dass dieser auf Kreta Älteste einsetzen soll, nach den Kriterien geistlicher Reife und Vorsorge treffen soll gegen die Abwehr von falschen Lehren. Dabei skizziert Paulus auch die Gemeinden, wie Gott sie sich erdacht hat. Er beschreibt also das perfekte Zusammenleben der einzelnen Gemeindemitglieder und wie dieses auszusehen hat. Ich lese euch das kurz mal vor und wer mitlesen will, Titus 2, 1 bis 10. Du aber sollst dich in allem, was du sagst, nach der unverfälschten Lehre richten. Den älteren Männern sag, dass sie maßvoll, ehrbar und besonnen leben sollen, dabei treu in ihrem Glauben, voller Liebe und Geduld. Von den älteren Frauen verlange, dass sie ein Leben führen, wie es Gott Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und tratschen, noch sich betrinken, sondern in allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. So können sie die jungen Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und anständig sind, ihren Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten und sich ihren Männern unterordnen, damit Gottes Botschaft durch sie nicht in Verruf gerät. Ebenso musst du die jungen Männer ermahnen, beherrscht und maßvoll zu leben. Vor allem sei du ihnen in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild. Die Lehre sollst du unverfälscht und mit Würde weitergeben. Was immer du sagst, soll wahr und überzeugend sein. Nur so werden unsere Gegner beschämt und können nichts Nachteiliges gegen uns vorbringen. Sag den Sklaven, dass sie sich ihren Herrn in jeder Beziehung unterordnen sollen, und zwar freiwillig und nicht widerstrebend. Sie sollen nichts unterschlagen, sondern zuverlässig sein, damit ihr Beispiel die Menschen von der Botschaft Gottes, unseres Retters, überzeugt. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, wow, okay, das ist ein ganz schön großes Lernfeld für mich. Und dann habe ich so gedacht, okay, junge Frauen, wir sollen häuslich sein. Okay, ich kann putzen, ich kann nähen, ich kann häkeln, Kindererziehung geht als angehende Pädagogin vielleicht auch noch, aber kochen oder bügeln, also ich weiß nicht. Und dann die Sache mit dem Klatsch und Tratsch. Also ich meine, ich weiß ja, dass wir das nicht machen sollen und dass das eigentlich nicht gut ist und ja, aber so richtig lassen will ich es auch nicht, weil so eine Mädelsrunde, ja, da gehört das irgendwie dazu. Und dann hört Paulus an diesem Punkt nicht auf, sondern geht noch weiter. Und je mehr ich mich mit diesen Beschreibungen verglichen habe, desto utopischer kam mir das alles vor. Und ich wurde total frustriert und dachte so, oh Mann, irgendwie mache ich kaum was so, wie Gott es sich erdacht hat. Aber Gott sei Dank hört auch der Brief an dieser Stelle nicht auf. Denn im direkten Zusammenhang wird von der heilenden und rettenden Gnade Gottes erzählt, die uns Menschen erschienen ist. Und dann dachte ich so, okay, was hat diese Gnade mit diesem vollkommenen Bild von Gemeinde zu tun, was Paulus uns da erklärt hat? Und dies möchte ich versuchen, im nächsten Punkt zu erklären. Dazu lesen wir Titus 2, 11 bis 12. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes, allen Menschen, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Ich habe diesen Punkt mit weltlich versus geistlich überschrieben, da ich finde, das trifft die Problematik ganz gut. Man hat immer so ein, also zumindest mir geht es so, so einen ewigen Kampf zwischen Gut und Böse in seiner Brust. Man weiß eigentlich, was man tun soll, aber irgendwie möchte man doch lieber das andere tun und ja. Aber mir ist aufgefallen, Gott lässt mich damit nicht alleine. In dem Vers steht, dass Gott uns in Zucht nehmen möchte. Also er möchte uns erziehen. Wenn ich ein Kind erziehe, dann helfe ich ihm hoffentlich dabei, im Leben bestehen zu können. Nach dem deutsch-österreichischen Erziehungswissenschaftler Wolfgang Pritzinka lautet die Definition für Erziehung wie folgt. Unter Erziehung werden Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Bestandteile zu erhalten oder die Entstehung von Dispositionen, die als schlecht bewertet werden, zu verhüten. Schweres Zitat. Das Wort Disposition kann man mit Wesensart übersetzen. Demnach sagt Pritzinka, dass Erziehung gewisse Handlungen sind, die versuchen, die Wesensart des Zuerziehenden dauerhaft zu verbessern und seine als wertvoll zu beurteilenden Bestandteile zu erhalten und zu fördern. Auf der anderen Seite sagt er, dass Erziehung auch versucht, negative Wesenszüge, also Dispositionen, zu verhindern. Positive Wesenszüge fördern, negative verhindern. Positive Wesenszüge führen zu guten Taten, negative hingegen verleiten uns dazu, schlechte Dinge zu tun. Und ich denke, dass auch Gott so mit uns umgehen möchte. Wir sind seine Kinder und er hat einen Plan für unser Leben. Er möchte uns durch seine Gnade zu einer rechten inneren und äußeren Haltung erziehen. Gott will uns also ganzheitlich erziehen. Wir sollen selbstbeherrscht, sittsam und züchtig leben. Das bedeutet so viel wie, wir sollen uns nicht allem hingeben, was auf den ersten Blick noch so verlockend erscheint. Denn ganz oft sind die Dinge, die uns die Welt zu bieten hat, auch die Dinge, die uns von Gott entfernen. In diesem Zusammenhang also die negativen Wesenszüge. Das können die verschiedensten Dinge sein. So warnt Paulus zum Beispiel in Titus 2,3 vor dem übermäßigen Weingenuss der alten Frauen. Ich glaube, dass diverse Suchtmittel da ein sehr großes Gefahrenpotenzial haben. Sucht ist ein unabweichbares Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Dieses Verlangen kann so groß werden, dass ihm sämtliche Kräfte des Verstandes untergeordnet werden. Somit kann Sucht die freie Entfaltung unserer Persönlichkeit beeinträchtigen. Es kann sogar die sozialen Bindungen zu Gott und unserem Nächsten und uns selbst zerstören. Ich denke, wenn wir von so einer Art Sucht oder Begierde betroffen sind, kann uns das sehr wohl von Gott entfremden. Denn gerade in diesen Punkten geben wir ihm dann nicht mehr die Vollmacht über unser Leben. Wir stellen zum Beispiel eine irdische Sache über ihn. Doch hierbei muss es sich nicht zwangsläufig um typische Suchtmittel handeln. Es gibt viele Dinge, die uns wichtiger sein können als Gott. Es können Dinge sein wie Prestige, Freunde, Partnerschaften, unsere eigenen Kinder oder die Sehnsucht nach dem eben genannten. Ich glaube, auch Mutter Teresa hat diese weltlichen Begierden gekannt. Doch gerade aus ihrem Zitat am Anfang wird deutlich, dass nichts wichtiger ist als die Beziehung zu Gott. Und Gott möchte uns von den Begierden der Welt freimachen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass er möchte, dass ihr alle Beziehungen beendet und euch von eurem Partner trennt. Nein, er will vielmehr uns dabei helfen, einen Lebensstil einzuschlagen, der nach seinem Herzen ist und der von ihm bestimmt wird. Dieser neue Lebensstil wird uns ganzheitlich, also in unserem ganzen Wesen verändern. Wir werden dann unsere Verantwortung, die wir vor Gott, unseren Mitmenschen und uns selbst haben, ganz anders wahrnehmen. Doch wie funktioniert das mit dieser Gnade? Darauf möchte ich in meinem letzten Punkt eingehen, den ich Heil durch Tod genannt habe. Hierzu lesen wir Titus 2, 12 bis 14. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst, ein Volk, zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Die erste Veränderung, die aus unserem neu eingeschlagenen Lebensstil resultiert, ist, dass wir in positiver Erwartung auf die Wiederkunft Jesu warten und auf das damit verbundene Heilshandeln. Am Anfang, als ich diesen Vers las, dachte ich, okay, so viel ändert sich da auch nicht. Aber dann habe ich weiter nachgedacht und habe festgestellt, okay, ich lebe jetzt nicht so oft in Perspektive Ewigkeit. Und ich bin jetzt nicht jeden Moment total heiß darauf, dass Jesus wiederkommt. Eben vor der Predigt vielleicht, ja. Da finde ich, das hätte ich das ganz cool gefunden, aber. Ganz oft versinke ich total in meinem Alltagstrott und habe hier und da ein paar Highlights. Und wenn ich dann abends im Bett lieg und bete, denke ich, okay, Gott, wann habe ich heute mit dir Beziehung gelebt? Ja. Da habe ich gemerkt, da brauche ich ganz dringend Veränderung und Entwicklung. Und in den Versen wird das Opfer Jesu beschrieben. Gottes Sohn hat sich aus Gnade für uns hingegeben. Und das errettet uns. Durch die Beziehung mit Christus können wir den Begierden der Welt absagen und uns hin zu einem Lebensstil im Sinne Gottes entwickeln. Je mehr diese Entwicklung vonstatten geht, desto mehr werden wir nach Göttlichem trachten und uns nicht mehr den Begierden der Welt hingeben. Und so können wir uns auch immer mehr zu dem Idealbild von Gemeinde hin entwickeln, das Paulus skizziert hat. Dann habe ich geschaut, wie das in meinem Leben ist. Ich selbst habe mich ganz oft gegen Dinge gesträubt, von denen ich wusste, dass sie Gott gefallen würden. Ich habe das ganz einfach deshalb getan, weil es herausfordernd und unbequem ist, Gottes Willen zu tun. Doch jedes Mal, wenn ich mich überwunden hatte, das zu tun, was Gott von mir verlangt, hat es mich mehr ausgefüllt als all die kurzlebigen Freuden dieser Welt und dieses Lebens. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist, seit meiner frühesten Teenie-Zeit habe ich immer gesagt, ich werde niemals auf eine Bibelschule gehen. Ich finde es so furchtbar. Und Gott hat aber nicht locker gelassen. Und ich fand das so schrecklich, diese Vorstellung, in einem christlichen Ghetto zu wohnen. Und dachte so, nein, ich will das nicht. Aber Gott hat mir das dann ganz klar gezeigt. Und ich habe gebetet und habe gesagt, okay, dann zeig mir das konkret. Und mich habe unabhängig voneinander innerhalb von 5 Tagen 2 wildfremde Personen angesprochen und mich gefragt, was ich so mache. Und ich habe ihnen das so erklärt und dass ich eventuell auf eine Bibelschule gehen möchte. Und beide Personen haben unabhängig voneinander gesagt, mach das, das ist dein Weg, das will Gott mit dir. Und ich dachte so, ah, okay. Ja, und jetzt stehe ich hier und bin im 3. Jahr im MBS und diesen Sommer bin ich fertig. Und ich muss sagen, es war die absolut richtige Entscheidung, Gottes Willen zu folgen. Und genau aus so Erlebnissen heraus ist in mir ein Verlangen gewachsen, das zu tun, was Gott gefällt. Leider bedeutet das noch lange nicht, dass ich diesem Verlangen wirklich immer nachgehe. Aber wenn ich es tue, dann lohnt es sich. Jedes Mal. Deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass ihr mitnehmt, dass diese Entwicklung hin zum Lebensstil nach dem Sinne Gottes ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen vonstatten geht. Gott wird uns für immer neue Aufgaben stellen. Und diese Aufgaben werden mit der Zeit wachsen. Und wir an ihnen. Ja, das Annehmen seiner Gnade bewirkt in uns den Willen, gute und gottgefällige Werke zu tun. Allerdings ist es wichtig, dass wir dabei beachten, dass es ein Prozess ist. Und dieser Prozess läuft bei jedem von uns ganz unterschiedlich ab. Das heißt, wir stehen alle auf verschiedenen Stufen und Ebenen. Und deswegen dürfen wir einander nicht verurteilen, nur weil der eine vielleicht weiter ist als der andere. Sondern wir müssen uns gegenseitig unter die Arme greifen. Wir wollen einander ermutigen, nicht aufzugeben, auch wenn wir mal enttäuscht werden. Und genauso ist es wichtig, dass wir auch vor Kritik nicht zurückschrecken. Denn wir sollen einander ermahnen, wenn wir Gefahr laufen, vom rechten Weg abzukommen. Allerdings soll dies in Liebe geschehen und nicht aus Hochmut heraus. Im letzten Vers unseres Abschnittes steht, also Titus 2,15, das sage und ermahne und weise zurecht, mit ganzem Ernst. Niemand soll dich dafür verachten. Paulus wiederholt diese Worte im gesamten Titusbrief in einem ähnlichen Wortlaut. Daran kann man deutlich erkennen, wie wesentlich diese Botschaft für Paulus war. Gemeindemitglieder zu ermutigen oder zu ermahnen. Man soll sie in ihrem Entwicklungsprozess fördern und herausfordern, je nachdem, was sie gerade brauchen. Und auch ich möchte euch ermutigen. Stellt euch unter die Gnade Gottes und er wird in euch den Willen bewirken, ein Leben nach seinem Herzen zu führen. Doch bitte versucht nicht, diesen Weg alleine zu gehen, sondern unterstützt und tragt einander. Ich bete. Ja, Vater, ich danke dir, dass du dich so sehr für uns interessierst. Wir sind so klein und eigentlich so nichtig und teilweise auch unsere Probleme. Und du bist der Schöpfer dieser Welt und des Universums und du interessierst dich für uns und unsere Herzen. Du willst uns nahe sein und du willst uns verändern. Und ich danke dir so, dass du uns Geschenke gemacht hast, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, dass du uns das Geschenk der Gemeinde gegeben hast, dass wir es nicht alleine machen sollen, sondern dass du immer da bist und uns anleitest. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir dich erleben, dass wir dich spüren und dass wir immer mehr merken, dass dein Wille für unser Leben einfach so viel besser ist als all unsere Träume. Ich danke dir, dass du Gutes mit uns im Sinn hast. Und ich möchte dich um deinen Segen bitten. Amen.